Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Business Turbos. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema Leidenschaft als Unternehmer sprechen. Ich bin immer wieder in Kontakt mit Menschen, die mir dann mit Funkeln in den Augen davon berichten, wie begeistert sie sind über die Dinge, die sie tun dürfen, wenn sie mir von den Dingen erzählen, mit denen sie Geld verdienen, wenn wir über ihr Unternehmen sprechen und. Und tatsächlich ist das ja auch sicherlich gut und man hört da draußen auch immer wieder, wer erfolgreich werden will, der muss auch eine Leidenschaft mitbringen, der muss richtig brennen für die Dinge, mit denen er sich beschäftigt und so weiter. Aber ich glaube, dass wenn du das eigentliche Doing, also die eigentliche Umsetzung richtig liebst, du im Endeffekt niemals das volle Potenzial eines erfolgreichen Unternehmens erreichen wirst, weil es tatsächlich gar nicht so entscheidend ist, dass du die eigentlichen Dinge liebst, sondern dass du das Business liebst. Du musst es lieben, Geschäfte zu machen. Du musst es lieben, Produkte und Menschen zusammenzubringen. Du musst es lieben, in die Sichtbarkeit rauszugehen und sozusagen ein bisschen einfach die Werbetrommel zu rühren. Du musst es vielleicht auch lieben, Personal zu führen und immer wieder auch, ich sag mal, auf Kurs zu bringen. Du musst es vielleicht sogar auch lieben, mal Kritikgespräche zu führen, weil das sind alles Dinge, die dafür notwendig sind, dass ein Business floriert und halt auch nachhaltig richtig gut performt. Wenn du nur die eigentliche Tätigkeit liebst, reicht das aus meiner Sicht nicht aus. Stell dir vor, du bist zum Beispiel Florist und deine Passion ist einfach, die Blüten da irgendwo in der Wiese zu pflücken und dann wirklich auch zu schauen, wie man die einzelnen Blumen mischt, damit eine schöne Farbkombination entsteht und dann auch vielleicht genau an die Orte zu fahren, wo die Dinger am besten wachsen und so weiter. Dann bist du halt den ganzen Tag extrem beschäftigt. Dann hast du am Ende des Tages vielleicht auch ein oder zwei richtig schöne Sträuße gemacht, aber du hast ja realistisch betrachtet kein Geld verdient, weil während du da draußen in der Wiese rumgelaufen bist, hat sich ja niemand um das Thema Marketing gekümmert, hat sich niemand um das Thema Sales gekümmert, hat sich niemand um das Thema auch Pipeline bauen gekümmert, weil du wirst ja nicht immer nur Geschäfte mit Menschen machen können, die heute ad hoc einen Blumenstrauß brauchen, sondern du hast ja auch vielleicht Leute, die du theoretisch bedienen könntest, die eine Hochzeitsfeier planen, die irgendwelche anderen Ausflüge und Ereignisse in ihrem Leben planen und du kommst gar nicht in die Situation, mit denen zu sprechen, weil du tatsächlich im Doing gefangen bist und da ganz entspannt durch irgendeine Wiese wanderst und dir überlegst, ach Mensch, die Blume lasse ich noch einen Augenblick stehen, weil da sitzt gerade noch eine Biene drauf und die da, die ist aber schon ein bisschen ich nehme lieber die. Verstehst du? Das heißt, ich möchte dich mit diesem Bild einfach nur so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wenn man unternehmerisch erfolgreich werden will, die Liebe nicht auf die falschen Details gerichtet sein darf. Es ist halt häufig so, dass Leute, die ihre eigene Tätigkeit wirklich lieben, sich in dieser Tätigkeit zeitlich auch zu stark engagieren und dann häufig in dem Bereich natürlich auch der beste Experte im Unternehmen werden und damit es tatsächlich auch unwahrscheinlich machen, dass sie Aufgaben in dem Bereich immer mal wieder abgeben. Das heißt, sie haben eine höhere Tendenz, diese Dinge einfach selber zu tun, weil sie immer sagen, komm, ich bin da im Thema, mach du lieber das, mach du lieber das. Aber das Problem ist, wenn du ein Unternehmen entwickeln willst, musst du halt einfach einen anderen Schwerpunkt setzen. Du musst vor allen Dingen den Schwerpunkt auf Vertrieb setzen, weil Vertriebler sind die einzigen Menschen, die Kunden dazu motivieren können, Geld in das Unternehmen hineinzutragen. Und wenn da keine Verkäufe planbar entstehen, ist ja alles andere nach hinten raus auch schwer in irgendeiner Form auf die Spur zu bringen. Ich habe ja häufig auch mit Menschen zu tun, die mir immer sagen, ja Philipp, ich würde ja Vertrieb machen, aber aktuell fehlen mir die Leute. Und ich muss jetzt erstmal die Leute einstellen, dann muss ich die befähigen, dann muss ich die entsprechend in die richtigen Positionen bringen, dann muss ich gucken, dass die genau wissen, was wir tun und dann muss ich auch sicherstellen, dass die alle eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Qualität abliefern und dann werde ich mal richtig Vertrieb machen. Weil wenn die Aufträge dann kommen, dann können wir die wunderbar abarbeiten, aber ich brauche erstmal diese Verarbeitungsmaschinerie, sonst kann ich ja nachher die Kunden eventuell gar nicht bedienen, dann haben die eine ewig lange Wartezeit, dann sind die unzufrieden und deshalb baue ich erstmal Personal auf, bevor ich hier in den Vertrieb starte. Das Problem bei dieser Denke ist, dass das einfach unrealistisch ist. Der erste Denkfehler in diesem Konzept ist, es dauert eine ganze Zeit von dem Moment an, wo du auf Vertriebskurs schwenkst, bis die ersten Ergebnisse eintreten, weil die Leute ja nicht plötzlich einfach alle sozusagen ihr Portemonnaie zücken, nur weil du dich mal einmal mit denen in Verbindung setzt. Bei manchen Menschen ist es ja auch so, dass sie einfach ewig brauchen, um sich für eine Sache zu entscheiden. Da ist der Vertriebsprozess deshalb schon sehr lange, weil die Leute so träge in ihrem Entscheidungsprozess sind, sich teilweise auch nicht committen wollen, sich immer wieder noch neue Anbieter anschauen, sich immer noch überlegen, brauche ich das überhaupt oder mache ich doch wieder was anderes und sich dann wieder mit Sachen verzetteln, die im Endeffekt überhaupt nichts mit dem ganzen Themenbereich zu tun haben. Das heißt, die sind gar nicht gegen dich und auch nicht für dich, sondern die sind einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Du kommst aber nicht weiter und damit kannst du mit diesem Umsatz und dem daraus resultierenden Ertrag nicht planen und damit natürlich auch keine Liquidität schaffen, die du vielleicht einsetzt, um Personal zu bezahlen. Und wenn du erst so eine Verarbeitungsmaschinerie aufbaust, dann hast du natürlich einfach das Problem, dass du ja die Kosten schon hast. Denn die Kosten sind ja jeden Monat dann voll da, ohne dass die wirkliche Produktivität erreicht wird. Weil du kannst die Leute nicht komplett auslasten. Gerade wenn du jetzt proaktiv und in die Zukunft gerichtet Personalressourcen aufbaust, dann hast du da ja einfach Kosten geschaffen, die im Endeffekt jeden Monat voll bedient werden wollen. Aber du hast auf der anderen Seite nicht genug Aufträge, um die Leute auszulasten. Und das führt eben aus meiner Sicht auf jeden Fall zu Problemen. Deshalb macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, erst die Aufträge zu akquirieren, weil wenn du erst die Aufträge akquirierst hast, dann kannst du ja Folgendes machen. Du kannst einfach dann entsprechend auch höhere Preise aufrufen, wenn du mehr Aufträge hast, als du bearbeiten kannst. Das heißt, du könntest den Kunden dann sagen, Herr Kunde, schön, dass Sie jetzt mit uns zusammenarbeiten wollen. Jetzt stellt sich für mich einfach die Frage, wollen Sie einfach bei uns auf die Warteliste gesetzt werden, dass wir Sie dann einfach abarbeiten, sobald die nächsten Ressourcen wieder frei sind, weil wir aktuell noch laufende Projekte haben? Oder, Herr Kunde, ist es Ihnen extrem wichtig, soll ich Sie an das Expressteam übergeben? Das Expressteam können ja sogar dieselben Leute sein, die sonst auch die Jobs bei dir machen. Es klingt für den Kunden nur besser. Und dann sagst du einfach, wenn ich Sie in das Expressteam einbuche, dann ist das zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, aber tatsächlich ist es eben so, dass sie dann schneller das gewünschte Ergebnis erzielen. Und ich glaube, du musst immer so eine Express-Option in deinem Unternehmen anbieten, weil es halt immer auch Menschen gibt, die sagen, es ist für mich nicht so wichtig, den besten Preis zu bekommen. Es ist für mich aber extrem wichtig, dass es super schnell geht. Ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich mich für was entschieden habe, hätte ich es am liebsten sofort. Ich würde auch zum Beispiel, wenn ich hier bei Amazon was bestelle und die mir sagen, ich kann dir das jetzt sofort innerhalb der nächsten 3 Stunden liefern, das kostet dann aber, keine Ahnung, x Euro mehr, dann würde ich sagen, ja gut, komm, mach, ich bin ja jetzt gerade mental mit dem Thema beschäftigt, dann habe ich dann 2-3 Stunden später das, was ich da bestellt habe, in der Hand und dann kann ich das, was ich damit machen will, direkt in die Umsetzung bringen. Das würde mir sehr viel bedeuten, aber es gibt halt auch andere Menschen, die würden eher sagen, wenn das Angebot so lauten würde, naja, wir könnten Ihnen das jetzt sofort liefern, das kostet Sie mehr, wir könnten Ihnen das in 2 Tagen liefern, das kostet Sie gar nichts, oder wir könnten Ihnen das erst in 21 Tagen liefern, dann würden wir Ihnen sogar 10 Euro oder was abziehen, weil Sie dann einfach nochmal einen zusätzlichen Preisvorteil kriegen und die würden dann einfach warten. Und es ist eben so, alle diese Merkmale sind okay. Jeder Kunde, der irgendwie solche Präferenzen hat, ist aus meiner Sicht okay. Du musst dir einfach nur überlegen, welches sind die Kunden, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Und gleichzeitig musst du dir halt auch überlegen, welche von diesen Kunden kannst du entsprechend gar nicht gebrauchen und welche Kunden möchtest du einfach präferiert bearbeiten. Und dann musst du halt einfach schauen, hast du aber auch für alle diese Kunden, die du jetzt bedienen möchtest, entsprechende Angebote. Weil wenn du gar kein Express-Angebot hast, weil bei dir alles der Reihe nach geht, weil du im Endeffekt überall den gleichen Preis aufrufst, dann hast du im Endeffekt einfach Zusatzpotenziale verschenkt und das macht aus meiner Sicht unternehmerisch wenig Sinn. Denk mal an Flugzeug, die machen es ganz genauso. Ich meine, realistisch betrachtet ist es doch so, wenn du in ein Flugzeug einsteigst, ob du Economy oder Business fliegst, du kommst ja exakt zur selben Uhrzeit an der Destination an. Das heißt, du sitzt in derselben Maschine, du atmest dieselbe Luft, du hast die gleiche, ich sag jetzt mal, Risikosituation, weil das ist ja vorne oder hinten nicht sicherer oder unsicherer. Du landest zur selben Zeit und dann, ja gut, musst du halt gucken, wann du aussteigen kannst und dann kriegst du vielleicht auch deinen Koffer unterschiedlich schnell. Natürlich hat der Businessflug ein paar Vorteile, aber diese Vorteile reichen halt auch nur für einen kleinen Teil der Leute, die sagen, das will ich will schneller einchecken, ich will mich nirgendwo anstellen, ich möchte, wenn ich lande, schnell mein Gepäck haben, ich möchte im Prinzip vielleicht auch einen größeren Sitz, ich möchte vielleicht auch den Sitz neben mir frei haben, ich möchte vielleicht auch unterwegs was essen und. Das heißt, es gibt ein paar Leute, die werten diese zusätzlichen Merkmale so hoch ein, dass sie sagen, dafür bin ich auch bereit, einen teilweise doppelten oder dreifachen Preis dieses Flugtickets zu bezahlen. Aber das sind wenige. Trotzdem macht die Airline mit beiden Gruppen Geschäfte und damit natürlich auch sehr gute Deals. Und das musst du mal einfach auf dein Businessmodell übertragen und prüfen, ist das bei dir auch schon so gegeben. So, jetzt haben wir also darüber gesprochen, dass du verschiedene Kunden mit verschiedenen Nachfragepräferenzen hast. Und du musst eben aber auch gucken, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, du willst dein Unternehmen auf Wachstumskurs bringen, Ressourcen erst aufbauen, habe ich gerade erklärt, macht nicht ganz so viel Sinn. Erst den Vertrieb zu pushen, macht auf jeden Fall Sinn, weil du tatsächlich dann erstmal ein Gefühl dafür kriegst, wie offen sind überhaupt komplett kalte Leads für dein Angebot. Weil es ist ja teilweise so, dass wenn man jetzt irgendwie ein Unternehmen startet, sind gerade ja die ersten Deals, die man mit Leuten macht, die einen ohnehin schon kennen. Die haben schon ein gewisses Grundvertrauen, die haben schon gehört, was du tust, die haben das vielleicht auch schon eine Zeit lang mitgekriegt, was du da machst, weil das vielleicht vorher auch in einer anderen Firma, vielleicht auch als Angestellter vorher gemacht hast. Jetzt bietest du bestimmte Leistungen selbstständig an. Du hast vielleicht aber auch einfach, ich sag mal, Kunden mitgenommen aus der Firma, wo du vorher warst. Das heißt, irgendwo gab es überall schon eine Beziehung und da ist natürlich der Verkaufsprozess einfacher und damit nicht unbedingt wirklich repräsentativ dafür, wie ein normaler Verkaufsprozess in deinem Business aussehen könnte. Was du jetzt brauchst, ist im Endeffekt einfach Erfahrungswerte. Wie werden eigentlich kalte Leads mobilisiert? Das heißt, wie schaffe ich die Erstansprache, dass jemand mich überhaupt mal in sein Auswahlset mit aufnimmt? Das heißt also konkret, wenn Kunden sich mit irgendwas beschäftigen, zum Beispiel, keine Ahnung, Leasing läuft aus und die müssen sich für ein neues Auto entscheiden, dann gehen die ja kurz im Kopf durch, okay, nehme ich jetzt meinetwegen einen Tesla, nehme ich einen Audi, nehme ich einen Mercedes, und ganz wenige werden sich jetzt vielleicht Gedanken darüber machen, nehme ich einen Cinquecento oder wie die Dinger alle heißen, ich bin kein Autotyp, insofern verzeih mir hier. Das heißt aber, wir haben immer nur so 2, 3 präferierte Anbieter im Kopf, zu jeder einzelnen Produktkategorie. Genauso wie wenn du jetzt überlegst, heute Abend mit deiner Frau oder deinem Mann essen zu gehen und ihr wollt in eurer Stadt in irgendein Restaurant gehen, dann wird es da so 2, 3 klassische Restaurants geben, wo ihr immer mal wieder landet. Und das sind die, an die du jetzt auch als allererstes denkst. Es gibt wahrscheinlich, wenn du einfach mal bei Google eingibst, Restaurants und dann deine Stadt ergänzt, in deiner ganzen Stadt weit über 100 Restaurants, aber die kennst du gar nicht alle, weil du die nicht auf dem Schirm hast. Und deshalb werden auch viele von denen niemals in deiner Lebenszeit mit dir Geschäfte machen, weil die bei dir gar nicht auftauchen. Das heißt, die haben gar keine Chance an dem Ausschreibungsprozess, das ist ja letztlich nichts anderes, wenn du die Anbieter gegeneinander abwägst, teilzunehmen, weil du die gar nicht im Kopf verfügbar hast. Und genau das ist das erste Problem. Willst du also in den Vertriebsprozess aktiv einsteigen, musst du erstmal gucken, wie schwer ist es überhaupt, eine kalte Audience für den Prozess aufzuwärmen, dass sie sich überhaupt mal mit dir auseinandersetzen. Lange bevor die sich entscheiden, bei dir zu kaufen, müssen die dich ja erstmal wahrnehmen, müssen die ja erstmal ein grundsätzliches Interesse an dem, was du anbietest, entwickeln, müssen die sich vielleicht bereit erklären, dir einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben, muss irgendwie ein Kontakt hergestellt werden, muss ein gutes Gespräch erfolgen, vielleicht ein zweites Gespräch, müssen vielleicht auch mal Unterlagen ausgetauscht werden, müssen vielleicht mal Ausgangsvoraussetzungen geprüft werden. Das ist ja teilweise ein relativ komplexer Ablauf, der da notwendig ist, aber es beginnt ja alles damit, dass jemand, der dich überhaupt noch nie wahrgenommen hat, den du gar nicht kennst, der dich nicht kennt, zu mobilisieren, überhaupt mal mit dir zu sprechen. So, das heißt also, wenn du Vertrieb machen willst, musst du erstmal überlegen, mit welchen Botschaften, mit welchen Mechanismen, über welche Kanäle kann ich diese potenziellen Wunschkunden erreichen, mit denen ich in der Zukunft gerne zusammenarbeiten würde. Das ist halt einfach auch mal Arbeit, weil du musst gerade zu Beginn natürlich in dem Zusammenhang auch sehr viele Hypothesen erstellen. Du musst dir überlegen, das und das ist aus meiner Sicht mein Idealkunde. Dann musst du dir überlegen, wo finde ich den? Wie müsste ich den ansprechen? Was ist sein dringendstes Problem, was ich lösen kann? Wie müsste ich dieses Problem zum Beispiel in Marketingbotschaften verpacken, damit er sich angesprochen fühlt? Wie kriege ich diese Marketingbotschaften zu dem? Schicke ich dem eine E-Mail? Rufe ich den an? Fahre ich dahin? Schicke ich dem einen Flyer? Schicke ich dem einen persönlichen Brief? Schicke ich dem irgendein Kundengeschenk? Schicke ich dem irgendjemand anders, der ihn schon kennt, weil wir gemeinsame Bekannte haben, und bitte den darum, mir eine Tür zu öffnen? Das sind ja alles Sachen, die man erstmal ausprobieren muss. Und dann braucht man aus meiner Sicht auch eine ganze Menge an Stichproben, um dann über die Summe der Stichproben auch zu überlegen, was ist in der Zukunft der beste Weg. Weil natürlich kannst du jedes Mal neu entscheiden, deinem Bauchgefühl vertrauen und überlegen, ich gehe in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Aber gleichzeitig ist das aus meiner Sicht eben dann auch schwer delegierbar und damit auch nicht multiplizierbar, weil ja auch nicht jeder das gleiche Bauchgefühl hat. Und dann kommen da völlig unsinnige Sachen raus und du hast nachher einfach keine Planbarkeit in deinem Vertriebs- und Akquiseprozess. Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man am Anfang natürlich schon mit verschiedenen Hypothesen startet und vielleicht auch die Möglichkeit schafft, Kunden unterschiedlich abzuholen. Ich bin ja auch auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, auf LinkedIn, auf Facebook, mache bezahlte Werbeanzeigen, habe Bücher geschrieben, habe andere entsprechende Angebote, wie du mit mir in Kontakt kommen kannst, wie beispielsweise die Roadshow, oder biete irgendwelche Workshops an oder mache sonstige Dinge wie öffentliche Vorträge oder arbeite mit strategischen Partnern zusammen, die mich dann einkaufen, damit ich für deren Publikum mal einen Vortrag halte. Das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich im Endeffekt mit Menschen in Kontakt kommen könnte. Und da habe ich natürlich aufgrund der vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, auch Erfahrungswerte und weiß ganz genau, das funktioniert besser als das und so weiter und so weiter. Aber das musst du ja teilweise, wenn du noch nie in einem Vertriebsprozess richtig aktiv gewesen bist, mal für dich erst ausarbeiten. So, jetzt hast du dir also irgendwie vielleicht ein bisschen was Gedanken darüber gemacht, wen willst du da eigentlich ansprechen? Jetzt machst du dir Gedanken über die Botschaften, dann kommt vielleicht auch noch eine technische Hürde auf dich zu. Wenn du zum Beispiel sagst, ich würde bestimmte Leute gerne zum Beispiel über Online-Marketing oder so abholen oder zum Beispiel Content-Marketing, dann musst du ja vielleicht eine Landingpage bauen, dann muss da eventuell ein Video drauf, dann musst du erst jemanden holen, der mit dir das Video produziert, dann stellst du vielleicht fest, du bist gar nicht so souverän vor der Kamera, du weißt gar nicht, was man sagen soll, du weißt nicht, wie man das vernünftig filmt oder das sieht dann in ersten und zweiten und dritten Durchlauf nicht wirklich gut aus, dann musst du das nochmal nacharbeiten, dann ist der Ton schlecht, dann ist vielleicht die Botschaft auf der Landingpage schlecht, dann weißt du vielleicht auch nicht, welche Angebote du da alle drauf packen sollst, dann schreibst du zu viel oder zu wenig drauf und dann hast du im Endeffekt einfach eine Menge Zeit, die du da investierst, bis du überhaupt weißt, funktioniert die oder nicht. Du musst permanent gucken, welche Bereiche auf der Webseite haben die Leute sich intensiv angeguckt, welche haben sie geskippt, wenn ein Video drauf ist, wie lange haben die sich das Video angeschaut, welche Teile des Videos haben richtig gut funktioniert. Da musst du auswerten, wie viele Leute haben auf die Seite zugegriffen, wie viele Leute haben dann den nächsten Schritt gewählt, der ja zum Beispiel sein kann, buch den Gesprächstermin. Dann musst du gucken, wie viele Leute, die sich einen Gesprächstermin gebucht haben, sind nachher wirklich gekommen, wie viele sind nicht gekommen, wie viele von denen, die gekommen sind, sind qualifiziert gewesen, wie viele sind nicht qualifiziert gewesen und, und. Das heißt, du hast einfach wahnsinnig viele Fragestellungen, die du im Endeffekt alle beantworten musst, um nachher sagen zu können, wenn ich das tue, dann passiert das und das bringt mir so und so viel qualifizierte Leads und wenn ich die so und so dann entsprechend bespiele und entsprechend mich und mein Unternehmen präsentiere, dann werden daraus auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so und so viele Kunden. Und bis du da bist, vergehen ja teilweise Monate und wenn du es alleine machst, weil du einfach auch denkst, ach, das krieg ich schon irgendwie alleine hin, vielleicht sogar mehr als 12 Monate und damit bist du auch schnell bei Jahren. Weil du brauchst auf der einen Seite eine gewisse Kontinuität. Du kannst das nicht immer zwischendurch machen, sondern du musst da kontinuierlich dranbleiben, sonst sind nachher die Auswertbarkeiten auch nicht wirklich gegeben. Und wenn die Stichprobe zu gering ist, funktioniert sowieso nicht. Das heißt, du musst auch genug Leads generieren. Aber weil das alles so lange dauert, ist es aus meiner Sicht eben auch doppelt gefährlich, im Vorfeld die Ressourcen aufzubauen. Weil was ist, wenn du die Ressourcen alle da hast und die wollen dann auch jeden Monat berechtigterweise ihr volles Gehalt haben, aber du schaffst es einfach nicht, die Aufträge ranzubringen. Dann ist es halt einfach häufig so, dass je nach Gesellschaftsform und so weiter Unternehmer dann hingehen und dann eigene vorhandene Liquidität einsetzen, um die neu hinzugezogenen Ressourcen zu bezahlen. Oder aber, dass sie selber sogar hingehen und wieder Geld aus dem Privatvermögen in die Firma einlegen, um dann entsprechend den Kostenverpflichtungen gerecht zu werden. Oder sie nehmen sich einfach jetzt mal weniger Gehalt raus, weil sie sagen, ich muss da gerade ein bisschen investieren. Oder sie verzichten auf Urlaub oder sie nehmen nochmal einen Kredit auf. Und das halte ich alles für unsinnig. Ich halte es für sinnvoller, erst den Verkaufsprozess wirklich mal aufzustellen. Weil es ist ja so, es gibt ja kein Unternehmen, was erfolgreich geworden ist, was keinen erfolgreichen Vertriebsprozess hat. Es gibt ja auch kein Unternehmen, was in deiner Branche, in deiner Region, du kennst ja deine Wettbewerber meistens ganz genau, erfolgreicher ist als du, was nicht besser im Sales ist. Das heißt also, der Schlüssel für unternehmerischen Erfolg ist immer Vertrieb. Und das ist ja auch das, wenn du einfach dich im Kollegenkreis mal umhörst, wo die meisten Menschen einfach keinen richtigen Plan für haben. Das heißt, die machen alle so ein bisschen das Gleiche. Die leben von Empfehlungen, die hoffen einfach, dass es sich irgendwie rumspricht, dass man gute Arbeit macht. Die kennen immer mal wieder einen und daraus entsteht auch mal ein Geschäft. Die finden halt auch immer mal wieder einen, der sich durch Zufall über die Webseite oder so verirrt und dann einfach mal den Kontakt aufnimmt und was kauft. Aber wenn du jetzt beispielsweise immer nur so einen Neukunden pro Monat hast oder vielleicht zwei, wenn das irgendwie ein bisschen glücklicher bei dir aufgestellt ist, ja, das ist ja kein planbares Wachstum. Das hält irgendwie die Maschinerie am Laufen. Das ist wie so ein Rasenmäher-Roboter, der halt irgendwann, so ein Rasenmäher, wo du immer mal ein bisschen Benzin reinschüttest, damit der halt nicht ausgeht. Aber dadurch wird der ja nicht leistungsfähiger. Da bleibt die alte Maschine und irgendwann ist die auch kaputt. Das heißt also, am Ende musst du wirklich schauen, dass der Neukundenzustrom nicht nur kontinuierlich und von dir auch steuerbar wächst, sondern der muss halt auch wachsen im Sinne von nicht nur, dass er grundsätzlich mal von null auf irgendwas geht, sondern dass es auch immer mehr wird. Und dann musst du dir natürlich nachher überlegen, wie viel Personal brauche ich denn eigentlich, um dieses Auftragsvolumen, was ich jetzt planbar generieren kann, auch abzuarbeiten. Und dann musst du dir natürlich auch überlegen, wie schnell muss ich Personal einstellen und wie schnell kann ich jetzt auf der einen Seite zum Beispiel Marketing und so weiter aufdrehen, um dann entsprechend die Leads zu generieren, um dann das Ganze wieder in eine gesunde Balance zu bringen. Aber wie gesagt, ich glaube, du musst mit dem Vertriebsprozess anfangen, weil es dir einfach einen realistischeren Überblick darüber gibt, wie gut du da schon aufgestellt bist. Vielleicht klappt es auf Anhieb mega gut, weil du gar nicht dir darüber im Klaren warst, dass du einfach in deiner Region dir einen wahnsinnig guten Stellenwert erarbeitet hast, eine tolle Reputation aufgebaut hast, alle irgendwie unbedingt mit dir arbeiten wollten und dass da vielleicht auch die Wettbewerber allgemein schlechte Arbeit machen. Es ist ja auch manchmal so, wenn es beim Wettbewerb gerade schlecht läuft, sind immer mehrere Kunden gleichzeitig wechselwillig. Wenn es da gerade gut läuft, sind es nicht ganz so viele. Das heißt, das sind ja manchmal auch ein paar Sachen, wo man einfach Glück hat und diese Effekte kannst du nicht immer im Vorfeld alle komplett antizipieren. Aber tatsächlich ist es ja so, du müsstest ja erstmal schauen, wie kriege ich diese Aufträge generiert, dann auch in welcher Geschwindigkeit, wie lange dauert das, bis wirklich die Aufträge reinkommen und wann brauche ich überhaupt erst die Ressourcen, um das Ganze abzuarbeiten, dass du aus meiner Sicht auf der Kostenseite nicht zu früh in Vorleistung gehst, weil sonst fliegt dir das nachher einfach um die Ohren und das macht dann keinen Sinn. Vor allen Dingen ist es noch so, und das ist eben eine Sache, die der ein oder andere gar nicht durchdenkt, wenn deine Kostenseite zu groß ist, weil du und du hast einfach Druck, weil du einfach merkst, boah, das, was reinkommt, reicht entweder gerade, um alles am Laufen zu halten oder schon gar nicht, deshalb gehen wir schon an Reserven dran, dann bist du im Verkaufsgespräch auch nicht so gut, weil du ja eigentlich jeden Auftrag brauchst, weil jeder Auftrag würde ja deine aktuelle Situation doch irgendwie etwas verbessern. Und in so einer Situation mit Kunden Verkaufsgespräche zu führen, hat halt einfach den erheblichen Nachteil, dass der Kunde das eventuell merkt und dann stellt er schnell Forderungen nach Rabatt, dann stellt er vielleicht auch unverschämte Forderungen, was bestimmte Art und Weise der Ausführung angeht, da musst du irgendwo Kompromisse machen und dann bist du halt im Prinzip trotzdem in der Notwendigkeit, diesen Wünschen auch allen zu entsprechen, weil du ja merkst, dass der Kunde sonst eventuell den Auftrag nicht platziert und dann hast du halt noch größere Probleme. Und deshalb ist es immer schwierig. Du wirst als Verkäufer immer besser aufgestellt sein, wenn der Kunde eigentlich das Gefühl hat, du, bei dir läuft es richtig gut, weil du einfach ein super Unternehmen hast, super aufgestellt bist, viele schon sehr gerne mit dir zusammenarbeiten und es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, bei dir sozusagen Fuß in die Tür zu kriegen und er hofft einfach, dass er einen Termin kriegen kann, er hofft einfach, dass du dir überhaupt Zeit für ihn nimmst, er hofft einfach, dass er auch dazugehören darf und wenn es beim Kunden so wahrgenommen wird, dann ist er auch nicht so unverschämt, dann stellt er auch nicht so viele Forderungen und dann hat er eher Angst, sich zu disqualifizieren, als zu viel zu bezahlen, dann wirst du deutlich weniger Situationen haben, wo der Kunde nach Rabatten fragt und so. Das könntest du ja auch mal machen, wenn du zum Beispiel weniger Mitarbeiter hast, als du eigentlich aktuell brauchst. Du bist eh schon am Limit und du bist jetzt da in so einem Neukundengespräch und anstatt bitte, bitte, lieber Kunde, kauf doch bei mir zu sagen, was jetzt so natürlich keiner macht, aber ähnlich formuliert schon irgendwo die Wirkung ist, dass du dann auch mal sagst, Herr Kunde, lassen Sie uns mal ganz offen reden. Ich finde Sie echt sympathisch und ich glaube, ich würde wirklich gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Tatsache ist aber, wir haben eine extrem gute Reputation. Viele, viele Menschen versuchen jeden Monat bei uns irgendwie Kunde zu werden, wollen unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Wir sind seit so und so vielen Jahren hier am Platz. Wir haben uns echt einen guten Namen gemacht. Wir haben auch sehr loyale Bestandskunden, die einfach begeistert sind von dem, was wir tun. Jetzt ist es so, die Neukundengespräche führen wir immer noch, obwohl wir eigentlich kaum Ressourcen verfügbar haben, weil wir echt gut ausgelastet sind. Aber wir können halt wirklich immer nur einen kleinen Bruchteil von Neukunden auch onboarden und tatsächlich in der Zukunft betreuen. Deshalb, ich kann nicht jedem Kunden, der sich bei uns bewirbt, Kunde zu werden, die Chance geben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich muss das auch vor allen Dingen immer im Team irgendwie rechtfertigen, weil jeder weitere Auftrag ist natürlich auch wieder eine organisatorische Herausforderung. Deshalb, ich mag Sie wirklich sehr. Was würden Sie in eigenen Worten sagen? Warum sind Sie richtig gut geeignet für die Zusammenarbeit mit uns? Und wenn du dann einfach nur da sitzt und hörst dir an, wie der Kunde sich selber und dir verkauft, warum er so pflegeleicht ist, warum er bei dir der richtige Kunde ist, was er auch alles für dich tun würde, wie super das läuft, dann ist das mal eine ganz andere Dimension im Verkaufsgespräch. Und dann hast du wirklich dann auch mal das Gefühl, du hättest wirklich auch einen Entscheidungshebel im Verkaufsgespräch. Dann gibst du nämlich am Schluss die grüne oder die rote Karte für die Zusammenarbeit und sagst dann einfach, ja Kunde, nee, also basierend auf dem, was Sie mir gerade geschildert haben, würde ich sagen, wir machen das einfach. Also dann würde ich hier, ich habe ein paar Unterlagen vorbereitet, Sie auch bitten, das kurz einfach zu fixieren. Dann haben wir einfach beide das auch verbindlich vereinbart. Das ist eine andere Dynamik im Verkaufsgespräch. Aber das sind halt alles so Punkte, wo man mal drüber nachdenken muss. Und nochmal zurück zu dem Thema, warum solltest du mit Sales anfangen? Weil du musst einfach überlegen, wenn du ja irgendwo auch vielleicht in einem kleinen Netzwerk organisiert bist. Jeder, der irgendwas macht, hat ja meistens auch 2, 3 Bekannte in einer ähnlichen Industrie, die auch sowas Ähnliches machen. Dann ist es doch so, wenn du zu viele Aufträge hast, kannst du doch immer mal einen Kollegen um Hilfe bitten. Und das heißt, wenn du die erstmal akquiriert hast, kannst du die gegebenenfalls auch einfach intern weitergeben. Dann gibst du natürlich einen Großteil dessen, was durch diesen Auftrag generiert wird, auch ab. Aber dadurch kannst du ja trotzdem einen Bestandskunden aufbauen, mit dem du nach hinten raus dann Folgegeschäft, im Idealfall dann mit Abo-Modellen und halt dadurch wiederkehrenden Einnahmemodellen, vertraglich abgesichert über mehrere Jahre und so weiter, machst. Das heißt, du baust ja einfach eine gewisse Kundenbasis auf, ohne dass du direkt die ganzen notwendigen Ressourcen dafür brauchst. Und gleichzeitig ist es halt einfach auch so, du gehst wenig Risiko ein, weil die Kollegen, die dir ja helfen, die Aufträge, die du irgendwie akquiriert hast, abzuarbeiten, die musst du ja nur bezahlen, wenn ein Auftrag auch tatsächlich stattfindet. Und du musst die ja auch tatsächlich auch nur vom Geld bezahlen, was auch reingekommen ist. Du zahlst die ja nicht dafür, dass sie bereit wären, einen Auftrag zu übernehmen. Das heißt, du hast anders als mit eigenem Personal keine Kosten allein durch die Verfügbarkeit und Bereitstellung, sondern du hast nur Kosten, wenn der Auftrag auch erteilt wird. Und das ist einfach ein ganz großer Vorteil. Und ich glaube einfach, so sollte man starten. So habe ich tatsächlich damals auch in meiner Firma gestartet. Es war ja so, dass meine Mutter als Lehrerin und damit völliger Anti-Unternehmer total ängstlich war, dass das da, was ich mir da überlegt hatte mit meiner Firma, also mich in den finanziellen Ruin treiben würde und so weiter. Und das ist halt einfach ein Problem gewesen. Das hat sie mir permanent erzählt. Und naja, ich meine, was willst du machen? Du bist ja nicht immun gegen die Botschaften deiner Eltern, insbesondere weil die ja eine sehr nahe Beziehung zu dir haben, sehr emotionale Beziehung zu dir haben und du natürlich auch im Laufe des Lebens gelernt hast, dass nicht alles, was Mama und Papa so sagen, grundsätzlich dummes Zeug ist. Wenn du so 14, 15, 16 bist, hast du zwar kurzfristig das Gefühl, dass das alles Quatsch ist und dass das nur noch Spinner da sind, aber mal so ganz realistisch betrachtet, jetzt so in der Rückschau, da waren ja auch ein paar Sachen dabei, die wir von unseren Eltern gelernt haben, wo du vielleicht denkst, bin ich echt dankbar für, dass sie mir das vermittelt haben. So, das heißt, du hast ja auch zum Beispiel die Tatsache, dass du heute noch lebst, deinen Eltern in irgendeiner Form zu verdanken, weil sonst wäre es ja vielleicht doch mal eine Ampel überfahren worden, weiß ich nicht, irgendwo runtergefallen, hättest du irgendwas gebrochen oder was weiß ich, weil die dir auch an der einen oder anderen Stelle einfach Tipps gegeben haben, die dich vor Schaden geschützt haben. Und da du das ja im Vorfeld immer nicht weißt, musst du ja bei solchen Sachen immer mit einem Vertrauensvorschuss starten. Und das war jetzt bei mir halt auch so. Meine Mutter, die ja deutlich älter war als ich war ja damals 18, 19, die hat mir dann gesagt, stell auf keinen Fall Personal ein. Wenn du erstmal da so Personal hast, dann bist du auch ruckzuck hier in der Verpflichtung. Und wenn du dann kein Geld hast, dann ne, nehmen die dir alles und so weiter. Und dann habe ich halt auch lange Zeit erstmal kein Personal eingestellt. Und dann habe ich eben aber auch tatsächlich sehr gut Vertrieb gemacht und durch diesen Vertrieb sehr viele Aufträge generiert. Mehr Aufträge, als ich überhaupt abarbeiten konnte. Und dann habe ich im Endeffekt mir einfach Freelancer gesucht, die ich im Endeffekt für Jobs mit an Bord geholt habe. Und dann habe ich mit denen irgendwelche Cuts vereinbart, dass ich einfach gesagt habe, von dem Geld, was wir vom Kunden kriegen, bekommst du so viel Prozent und ich behalte so viel Prozent, weil dass der Auftrag zustande gekommen ist, ist ja auch ein gewisser Verdienst, der irgendwo vergütet werden muss. Und dann kannst du das im Endeffekt natürlich einfach schneller skalieren, dein ganzes Business. Und dann kannst du vor allen Dingen aber auch gucken, dass du ohne eigene Ressourcen und ohne diesen ganzen Kostendruck durch eigenes Personal erstmal deinen Vertriebs- und Akquiseprozess perfektionierst. Das heißt also, mein Tipp wäre ganz konkret, schau dir mal an, wo du jetzt aktuell stehst. Schau dir mal auf, an welche Mannschaft du aktuell hast. Überleg dir mal, was wären eigentlich die gewünschten Aufträge, von denen du gerne mehr hättest. Und dann überleg dir doch einfach mal nur, was müsstest du vertrieblich tun, um davon mehr Aufträge zu generieren. Und bevor du dir jetzt Gedanken darüber machst, wo kriege ich mehr Personal her und wie kriege ich das Personal fitter, wie kriege ich die sattelfester in ihren Themen, wie kriege ich die fachlich einfach kompetenter und so weiter, konzentriere dich einfach mal nur darauf, was du tun musst, damit im Endeffekt dein Business Leute generiert, Leads generiert und dass daraus konkret Aufträge werden. Und wenn die Aufträge dann da sind, prüfst du einfach, ob es tatsächlich möglich ist, die mit eigenen Ressourcen abzubilden, weil da vielleicht gerade auch Leerlauf entstanden ist oder irgendwas schneller ging und jetzt hat einer kurzfristig frei oder einer arbeitet auch abends mal ein bisschen länger. Dann kannst du es auch vielleicht mit eigenen Leuten abbilden und zahlst halt nur ein bisschen Überstundenkompensation und so weiter. Aber damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie komplex ist eigentlich dein Vertriebsprozess? Wie lange musst du warten, bis aus einem Erstkontakt ein Auftrag wird? Wie lange dauert es, um überhaupt bestimmte Grundrauschen im Neukundenbereich zu generieren und so weiter. Was sind die besten Vertriebswege? Was fehlt dir noch an Instrumenten? Weil zum Beispiel hörst du vielleicht immer wieder, es macht total viel Sinn, Leute einfach mal anzurufen. Klassisch Kaltakquise und so weiter. Aber wenn du keinen Leitfaden hast, wenn du keine Ahnung hast, wie das geht, wenn du keine Datensätze hast, wenn du nicht weißt, wann die besten Zeiten sind, wenn du permanent an der Zentrale scheiterst, wenn du einfach nicht weißt, wie du überhaupt mit den potenziellen Gesprächspartnern in Kontakt kommst, wenn du gar nicht weißt, was ist eigentlich das beste initiale Angebot, was dem Kunden die Chance gibt, dich mal zu testen, was dem Kunden vielleicht auch öffnet, sich mal mit dir auszutauschen und so weiter, ja, dann ist ja da noch viel, viel Arbeit zu tun und das würde ich halt alles erstmal erledigen, bevor ich da hinten raus die Ressourcen aufbaue, weil wie gesagt, als Plan B, wenn zu viele Aufträge reinkommen, weil du vielleicht einfach ein naturgegebenes Talent für Vertrieb hast, was du bisher noch nicht richtig ausgespielt hast und es dir einfach gelingt, in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele gute Aufträge zu generieren, dann greifst du einfach auf irgendjemanden zurück, der dir erstmal beim Abarbeiten hilft oder, und das habe ich ja eingangs schon erwähnt, schaffst dann einfach so eine Art Warteliste und sagst dem Kunden einfach, hey, kein Problem, mein Freund, ich kann dir sehr gerne helfen, aber du müsstest jetzt einfach nur entscheiden, zu welchem Zeitpunkt. Jetzt sofort ist halt ein Expressauftrag, irgendwann, wenn Luft ist, das dauert dann eventuell 4, 6, 8 Wochen Vorlauf, dann können wir uns drum kümmern und deshalb, ich will es einfach nur mit dir besprechen und dann wird der Kunde sich ja selber positionieren, basierend auf seinen persönlichen Präferenzen. gebe ein Beispiel in dem Zusammenhang. Ich habe mir vor ein paar Jahren die Augen operieren lassen. Deshalb, wenn du so Bilder von mir auf Social Media siehst, dann sind ein paar davon natürlich mit Brille und ein paar jetzt halt alle ohne. Das liegt einfach daran, dass ich mir die Augen aboperieren lassen. Ich habe also nicht lasern lassen, weil das nicht ging. Ich habe da so eine Linse implantieren lassen. Und da war es halt auch so. Ich hatte da einen Arzt identifiziert, der mir souverän präsentiert hat, dass er das da hinkriegen würde, dass ich ohne Brille gucken könnte und so weiter. Der hat mir erzählt, wie er das mit Vollnarkose und so alles da operieren würde. Der hat mir das alles so glaubhaft geschildert, dass ich da auch wirklich Bock drauf hatte. Der hat mir dann auch einen Preis genannt, der so hoch war, dass ich dachte, aha, jetzt verstehe ich auch, warum sich das nicht jeder machen lässt, weil ich immer dachte, hey mal, wenn das so einfach ist und jeder da mit die Chance hätte, ohne Brille zu gucken, warum lässt sich denn dann nicht jeder operieren? Aber es ist halt auch nicht ganz kostengünstig. Aber als das alles plausibel für mich war, habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann hat er gesagt, gut, dann kommen Sie in 3 Monaten, ich sag mal donnerstags morgens um 7.30 Uhr bei mir in die Praxis. Und dann gucke ich den an und sage, ja Moment, warum soll ich denn jetzt 3 Monate warten? Wir sind uns doch jetzt gerade einig geworden, dass das Sinn macht. Was ist denn mit morgen oder übermorgen oder überübermorgen? Dann lacht er nur und sagt, ja Herr Semmel, geht nicht, ich bin ausgebucht. Da habe ich gesagt, was ist, wenn ich einfach noch mehr Geld bezahle? Können Sie mich denn dann nicht in irgendeiner Form davor ziehen oder irgendwie in einem anderen Slot parken? Dann sagt Herr Semmel, selbst wenn Sie mir mehr Geld geben, kann ich ja nicht mehr operieren. Es ist einfach auch so, dass ich ein paar Operationen am Tag nur machen kann, weil ich sonst auch einfach Angst habe, dass die Konzentration nachlässt und dann sehen Sie nachher gar nichts. Dann sind Sie zwar operiert, aber vielleicht blind, weil ich es irgendwie vermurkst habe und deshalb mache ich das nicht. Um meine Leistung auch zuverlässig zu erfüllen, brauche ich halt jetzt entsprechend Vorlauf und weil die Termine so sind, wie sie sind, ist das für sie mit einer 3-monatigen Wartezeit verbunden. So, und jetzt war das für mich natürlich ein großer Invest und gleichzeitig auch ein spannender Invest und ein großes, weiß ich nicht, vielleicht auch emotionales Thema, weil wenn da einer in deinen Augen rumschneidet, um deine Linse zu tauschen, naja gut, da denkst du dir schon so, puh, das hätte ich jetzt auch gerne schon erledigt, weil du willst ja eigentlich den Moment danach erleben, wo du feststellst, oh, das war eine gute Entscheidung, es hat alles geklappt. Aber ich habe trotzdem 3 Monate gewartet. Und wenn das bei solchen Themen geht und bei vielen anderen Themen eben auch, dann musst du das Ganze einfach mal entspannter sehen. Du bist vielleicht in der Branche und hast dich über Jahre selber dahin entwickelt, dass du denkst, du musst Kunden immer sofort helfen, du musst es immer sofort pushen, du musst immer gucken, dass du dem Kunden direkt entsprechend zur Verfügung stehst. Aber tatsächlich ist das häufig gar nicht erforderlich. Die müssen woanders auch warten, die akzeptieren, dass nicht immer alles sofort geht. Du darfst halt nur einfach gar nicht suggerieren, dass es sofort geht, weil in dem Moment, wo du dem Kunden so einen Köder hinlegst, wird er immer danach greifen. Du musst von vornherein klar kommunizieren, wenn du gerade einen Personalengpass hast. Passen Sie auf, Sie können das gerne mit uns umsetzen lassen, aber damit wir Ihnen da entsprechend professionell helfen können, planen wir Sie dann im Rahmen unserer professionellen Projektsteuerung mit ein. Das ist mit einer Vorlaufzeit von, keine Ahnung, 2 oder wie vielen Monaten verbunden. Dafür wissen wir dann aber auch ganz genau, wann es hier losgeht und können halt präzise arbeiten, weil wir das nicht irgendwo zwischendurch machen. Und dann wird es im Normalfall halt auch dazu führen, dass die Kunden sagen, ja wunderbar, dann mache ich das so. Weil gerade das Thema Struktur und da hat jemand einen Plan und das ist irgendwie gut organisiert und durchdacht und so weiter, gibt den Kunden ja auch eine Menge Sicherheit, dass sie hier einfach in der Hand von Profis sind und dass sie hier eben wirklich auch ja, gute Unterstützung haben werden. Von daher, wenn du also wirklich die Möglichkeit hast, dein Unternehmen wachsen zu lassen und du hast da auch Bock drauf und du stehst jetzt vor der Fragestellung, dann hoffe ich, ist es mir in dieser Folge gelungen, dich einfach für das Thema Vertrieb so ein bisschen zu sensibilisieren. Du wirst vielleicht in dem Zusammenhang auch viele Wörter und viele Aufgabenbereiche gehört haben, wo du denkst, boah, da habe ich überhaupt keine Erfahrung, da weiß ich gar nicht, wie das geht, da wüsste ich auch gar nicht, womit ich anfangen soll, da weiß ich auch gar nicht, was man alles im ersten Schritt braucht, was im zweiten, da wüsste ich gar nicht, was funktioniert besser als das andere. Und wenn du darüber mal mit uns sprechen willst, dann buch dir einfach mal ein Strategiegespräch bei uns, weil wir machen sowas ja regelmäßig. Wir füngeln ja mit den Kunden erstmal eine Strategie herbei, gucken uns wirklich unternehmensindividuell an, wo steht jemand, welche Branche hat der, was hat der bereits getan, wie hat sich sein Kundenklientel entwickelt, wie setzt sich das Kundenklientel zusammen, wo sind der Idealkunden, was zeichnet die aus, wie müsste man die ansprechen, wie würde man die erreichen, was wäre der richtige Weg, welches Personal ist vorhanden, macht man das mit eigenen Ressourcen oder mit externen Ressourcen, sollte man da eventuell unterstützen, müssen wir den Leuten noch was beibringen oder müssen wir das vielleicht einfach nur ein bisschen, unterstützen im Sinne von, dass wir auch mal ein paar Tipps geben zu formulieren. Müssen wir mit denen vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen Grundlagenarbeit machen oder läuft das eigentlich schon und die brauchen einfach ein bisschen Feintuning in ihrem eigentlichen Doing? Das sind ja alles Sachen, um die wir uns tatsächlich regelmäßig kümmern. Davon siehst du nicht ganz so viel auf Social Media, weil das, wenn jemand mit uns seine Strategie bearbeitet, der sich dabei filmen lassen möchte, ist jetzt nicht so sehr wahrscheinlich. Du siehst halt immer eher so diese operativen Vertriebstrainings, die ich da so mache, aber tatsächlich ist ja der nach- oder vorgelagert meistens erstmal die Analyse von uns, wo ich sage, bevor wir jetzt einfach einen Prozess härter in die Köpfe reinhämmern, lasst uns doch erstmal gucken, ob ihr überhaupt einen richtigen Prozess habt, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht. Weil wenn ihr jetzt die ganze Zeit mit Vollgas in die falsche Richtung marschiert, brauchen wir ja nicht jemanden, der noch schneller laufen kann, sondern wir brauchen mal einen, der mal die Karte rumdreht und sagt, Leute, völlig falsches Ziel. So, das heißt also, wenn du dabei Hilfe brauchst, komm gerne auf uns zu. Und wenn du gleichzeitig aber auch mal einfach ein bisschen aufhörst, nach Personal zu suchen und einfach mal zu überlegen, wie kann ich ein bisschen mehr Vertrieb machen, bist du auch schon einen ganzen Schritt weiter, viel weiter als viele Kollegen in deinem Markt. Und insofern hoffe ich, dass dich diese Folge auch nochmal inspiriert, einfach da einen besseren Schwerpunkt zu setzen in deinem zukünftigen Tun. Ich wünsche dir vor allen Dingen auch, dass es dann Erfolge bringt, weil mit den Erfolgen kommt dann auch die Motivation, einfach noch mehr Speed und noch mehr Druck auf das Thema zu geben. Und mit mehr Einsatz kommt häufig auch mehr Ergebnis und dann hast du einfach diese Spirale, die dich aufwärts treibt und irgendwann sitzt du dann da und lachst auch über diejenigen, die immer erst Personal suchen wollen, weil du denkst, ja, so war ich früher auch und das ist tatsächlich nicht der richtige Ansatz. Deshalb, du musst es immer auch erst verkaufen, bevor du es produzierst, weil was ist, wenn du wahnsinnig viel Zeit in Entwicklung von irgendwelchen Leistungen, Produkten und Dienstleistungen und so weiter investierst und dann hinterher beim Verkaufsprozess feststellst, will keiner haben. Es macht viel mehr Sinn, wie du das ja bei so Crowdfunding und anderen Projekten siehst, einfach auch mal Sachen irgendwie im Markt verfügbar zu suggerieren und dann einfach zu sagen, wir können aktuell noch keinen Liefertermin final bestätigen, wir nehmen sie aber gerne auf die Liste. Ja, und wenn du dann nicht genug Aufträge zusammenkriegst, dann stellst du halt hinterher einfach nur klar, es tut mir leid, wir können dieses Projekt tatsächlich nicht für sie umsetzen und werden ihnen deshalb auch keine Rechnung stellen oder vielleicht sogar angezahltes Geld problemlos zurückerstatten und so weiter und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele Mechanismen, da können wir gerne mal in Ruhe drüber reden, das ist jetzt einfach schwierig, weil ich nicht weiß, wer du bist. Jeder, der hier zuhört, hat einen etwas anderen Branchen-Background. Jeder hat eine andere Unternehmensstruktur. Jeder hat auch eine andere, weiß ich nicht, Produkt- und Leistungspalette und so weiter. Da kann man jetzt nicht mit so einer Musterlösung einfach alle direkt abholen. Aber wir bieten dir an, das individuell zu besprechen. Wenn du da Bock zu hast, dann geh einfach mal auf meine Webseite und buch dir da einfach mal ein Gespräch. Ansonsten komm einfach auf jeden Fall in die nächste Podcast-Folge wieder. Dann werden wir wieder weitere Impulse besprechen, was du alles tun kannst, um dein Unternehmen besser wachsen zu lassen, schneller zu skalieren, vielleicht auch einfach dich selber ein bisschen mehr rauszuziehen und perspektivisch auch bessere Führungsstrukturen zu schaffen. Hier geht es ja in den Business-Turbos einfach darum, verschiedene Unternehmensimpulse zu geben, die dir helfen sollen, einfach ein erfolgreicherer Unternehmer oder auch natürlich eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden. Wenn du jemanden kennst, der davon profitieren würde, wenn er diesen Podcast hört, würde ich mich freuen, wenn du den einfach mal aktiv auf diese Folge oder auf eine andere Folge aufmerksam machst. Ich freue mich natürlich auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ich weiß, welche Folgen haben dir besonders gut gefallen. Fragen und sonstige Dinge gerne per LinkedIn oder auch einfach in die Kommentare. Und dann an dieser Stelle herzlichen Dank für deine heute wieder investierte Zeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dein Philipp.